Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knochenjob Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name ist Dennis Jacobs, mir gegenüber der unwiderstehliche Klaas Stechmann. Klaas ist Osteopath, Dennis ist Osteopath, wir beide tun in unseren Praxen rum. Ich war diese Woche allerdings auch in einem Außeneinsatz, ungewollterweise. In dem verschneiten Hamburg kam es zu folgender Begebenheit. Eine Patientin stand eine Stunde nach der Behandlung wieder vor meiner Tür, zückte ihr Handy, zeigte mir ihr Display und da war so eine Art Karte, eine Maps aufgezeigt und da, wo mein Praxisstandort ist, da war ein großes Herz-Emoji drauf und sie sagte, ich habe meinen Schlüssel bei dir scheinbar liegen lassen, könnten wir das nochmal checken? Und ich hätte in der Zeit schon eine andere Dame auf der Bank und dann parallel alles abgesucht. Die Dame auf der Bank ist aufgestanden, hat mitgeholfen zu suchen. Alle waren in heller Aufregung. Wir haben nichts gefunden. Und dann war die Frage, okay, hat meine Patientin mit dem Schlüsselverlust den Schlüssel vielleicht auf der Straße irgendwo im Schnee fallen lassen, whatever. Auf jeden Fall sagte sie, mach du erstmal deinen Turn weiter, habe ich dann auch getan. Und nach wiederum einer Stunde habe ich meine Patientin dann verabschiedet, die als nächstes auf der Bank gewesen ist. Das war dann auch die letzte des Tages. Und da sah ich im Dunkeln die andere Patientin immer noch über den Boden kriechen. Und in Hamburg, der Schnee im Stadtverkehr sieht halt auch richtig scheiße und dirty aus und überall Rollsplit und Salz und dergleichen. Und dann habe ich ein bisschen mit den innerlichen Augen gerollt, mir meine Schneestiefel angezogen, meine Handytaschenlampe gezückt und bin mit ihr unter den Autos hergekrochen und dergleichen. Und wir haben alles abgesucht, wir haben es nicht gefunden. Natürlich waren total wichtige Schlüssel dran, aber sie ist dann erstmal von dann gezogen und ich kriegte dann am Folgetag eine Nachricht. Dennis, der Schlüssel war in meinem Schal eingewickelt und irgendwie hat sich die App aufgehängt, sodass das Herz einfach die ganze Zeit bei dir war. Und ich dachte schon, nein, was ist da los? Aber ganz süß, als Entschädigung haben wir jetzt von ihr ein paar Tage später ein bisschen Kuchen zur Verfügung gestellt bekommen und dann hatten wir eine schöne Kaffeepause. Aber das war meine Story mit dem verlorenen Schlüssel. Tagesgleich eine andere Patientin, die sich nochmal meldete und fragte, ob wir ihre Armbanduhr gefunden hätten, die sie seit der Behandlung nicht mehr wiederfindet. Und auch da haben wir alles abgeklappert und auch nicht gefunden. Stellt sich die Frage, steckt sich das irgendjemand ein bei uns die Frage in der Praxis oder gibt es da ein schwarzes Wurmloch, was das Ganze aufsaugt, lieber Klaas? Was hast du denn alles so in deinem Schächtelchen der verloren gegangenen Dinge und die niemals wieder abgeholt worden sind?
Ja, leider nichts, was ich wirklich gut gebrauchen kann, muss ich sagen. Da bleiben immer nur Sachen liegen, die, brauche ich nicht. Was wir immer wieder haben, sind Jacken, die an der Garderobe vergessen werden.
Das Jacken
leider nie die, leider nie so die coolen, die mir stehen und passen würden. eher so, ein bisschen runtergerockte Sachen. Ehering gab's schon mal, der wurde wiedergefunden. Ohrringe häufiger auch, Ohrstecker so.
Ah, okay.
Die vielleicht fallen die beim Thrust herunter oder so oder fliegen gegen die Wand gegen. Letztens hat jemand auch so eine richtige fette Bombenuhr liegen lassen. Also richtiges dickes Ding. Aber das war Gott sei Dank, das habe ich dann irgendwann auch gesehen und das wurde nach kurzer Zeit wurde die auch wiedergefunden. Also das war dann nicht so ein Ding, so von wegen, ja, kann ich die morgen wieder rausholen, ist morgen jemand da. Das hatten wir nämlich auch schon, weil das Leute Sachen vergessen hatten und dann sage ich, ja, ich sag meinen Kollegen Bescheid, wo ich selber nicht in der Praxis war. Die Kollegen wissen Bescheid, die legen das raus und das klappt dann natürlich in der Regel nicht. Ja. Aber beim Thema Schlüsselbund, es hatte mal eine Osteopathie-Studentin hatte meinen Schlüsselbund eingesteckt. Warum auch immer, natürlich nicht beabsichtigt. Und dann lief ich, das war eine ganz schöne Zeit, ich lief irgendwie 2 Wochen ohne Schlüssel rum und musste mir einiges neu besorgen. Ich musste mein Fahrrad aufknacken, kam ein Kumpel vorbei mit 2 dicken Eisenstangen am Bahnhof, mein Fahrrad aufgeknackt. Okay. Übrigens auch schön zu sehen mit dem richtigen Hebel, wie schnell man so ein Faltschloss, so ein teures Faltschloss auch mal eben aufgeknackt kriegt mit 2 Eisenstangen. Ja.
Okay. Ja. Es hat mir schon das eine oder andere Mal den Hintern gerettet, dass ich im Trockenen zur Praxis gekommen bin. Dann hat es geregnet, dann sind die Leute mit Regenschirmen gekommen. Dann hat es wieder während der Behandlung aufgehört zu regnen. Die Leute sind wieder los, haben den Regenschirm vergessen. Und nach dem Arbeitstag hat es dann wieder angefangen zu regnen. Und dann habe ich schön mal mit dem Regenschirm der Patienten den Heimweg angetreten, habe den nächsten Tag auch wieder hingebracht so. Und manche werden dann wieder abgeholt. Aber einige sind jetzt so unsere Praxisschirme, so dass man mal, wenn man eben kurz eine Erledigung machen muss, einfach kurz auf die Patientenschirme zurückgreifen kann. Das ist ganz, pragmatisch und ganz gut. Und einige Einkaufstaschen wurden auch schon mal vergessen, aber eher leider so Jutebeutel-Style und nicht irgendwelche Prada, was weiß ich, Beachbags. Und da gebe ich offen und ehrlich zu, hat es auch die eine oder andere Jute-Tasche bei uns in den Haushalt geschafft und wurde, sagen wir mal, in Obhut genommen. Ja, so sieht's aus aktuell.
Und auf jeden Fall auch, was mir zu Pass kommt, Handtücher vergessen. Gerade so große Saunahandtücher, wo ich dann auch manchmal nicht genau weiß, wer die vergessen hat und wenn sich keiner meldet und so, dann liegen die halt bei uns in der Praxis. Und es ist immer mal wieder so, ich kombiniere ja meinen Arbeitsweg ganz gerne mal mit Sport oder halt irgendwie auch mit Sauna. Jetzt am Wochenende, also wenn die Folge erscheint, dann hatte ich meine Dry Needling Fortbildung, wo ich am Samstagabend hier eine Outdoor-Sauna gebucht habe. Also falls da Teilnehmer irgendwie ihr Handtuch vergessen haben, ich vermute, wir haben genug große Handtücher in der Praxis, die wir da benutzen können, ja. Und auch, muss ich auch sagen.
Wasch dich vorher einmal wenigstens.
Ja, ich habe Waschmaschine, Trockner, alles in der Praxis. Und sogar auch eine Sporthose, die mal vergessen wurde. Die habe ich dann auch mal rausgeholt, als ich dann noch schnell mal ins Gym wollte, als ich zwei Absagen hatte und da eine Lücke war, dachte ich, okay, jetzt kannst du hingehen, aber ich kann nicht ohne Handtuch und ohne Sporthose ins Gym gehen. Und tada, im Fundus war was da.
Nicht schlecht, okay. Interessant, du arbeitest so, dass deine Patientinnen und Patienten Handtücher mitbringen zur Behandlung. Ja, das haben sie mal ausgetrieben. Manchmal bringen welche noch Handtücher mit, irgendwie, weil sie es so kennen, aber bei uns gibt es eigentlich immer Laken, die dann alle gesammelt und wieder gewaschen werden. Das hat sich für mich als ganz praktikabel dargestellt, weil meistens diese Handtuchgrößen ja auch immer völlig falsch interpretiert werden und entweder hast du so ein Wahnsinns-Riesen-Flocati oder aber so ein Waschlappen, wo die sich drauflegen und eigentlich mit sämtlichen Körperteilen über diesem Handtuch liegen. Ja. Aber für euch ist es praktikabel, sagst du?
Ja, also wir schreiben immer in der Mail, dass es gewünscht ist, wenn die sich ein Handtuch mitbringen. Wir freuen uns, wenn sie ein Handtuch bringen. So, das ist, und das, so wie es dann ist, das machen dann halt 50%, 2/3 oder so. Wir haben immer einen Laken, die wechseln wir halt entsprechend auch, wenn halt ein Handtuch da ist, die das nicht vergessen haben und das gut ist und so, dann nutzen wir das Handtuch, ja. Genau, ja, so klappt das ganz gut. So kann man ein bisschen Wäsche sparen und die Leute so ein bisschen zur aktiven Partizipation mit anfordern.
Immer wichtig, wichtig. Ja, Strong, hast du denn diese Woche auch Hand angelegt oder hast du dich auf deine Saunalaken gelegt und dir das Fell gekämmt?
Ich habe natürlich gearbeitet in der Praxis und war auch mal wieder außerhalb der Praxis unterwegs, hatte einen Hausbesuch gemacht. Ich habe mal wieder einen Vierbeiner behandelt. Oh. Und ich finde es sehr spannend, kenne mich aber nicht so richtig aus. Ich habe mich da nie so richtig weitergebildet.
Gut,
also, gute Voraussetzung. Ja, genau, das ist das Gute. Hunde dürfen wir alle behandeln. Ne? Also da ist, gibt wenig Reglementierung zur Behandlung von Tieren, außer bei invasiven Sachen.
Und das war jetzt ein gebuchter Termin oder war das jetzt irgendwie so ein Private-Ding?
Nee, war so ein Private-Ding.
Okay, okay.
Ja, gut. Aber ja. Ich kenne den Hund, ich liebe den Hund und Meister Schlüter heißt er.
Geil.
Den wollte ich mal wieder behandeln. Und hatte dann halt so gesagt, ja, gerne gucke ich mir mal an und so, aber ich kann dir überhaupt nichts versprechen. Und hatte mir vorher so ein Video schicken lassen, der ist jedes Mal beim Aufstehen gehumpelt, also jedes Mal, ne, als gelegen, steht auf und jedes Mal gehumpelt. Und dann habe ich mich halt auf der Seite, wo auf der er gehumpelt hat, so hochgearbeitet. Meines Wissens nach oder meines Gefühls nach muss es irgendwo von den vom Vorderlauf gewesen sein, also die Zehengelenke. Ich hätte mir vor die Anatomie nochmal angucken müssen. Ich war mir nicht mehr sicher, sind das jetzt hier schon die Mittelhandknochen quasi, also die Mittelknochen oder sind das schon die Zehenknochen? Egal halbwegs, weil ich gucke, wo ist es beweglich, wo ist es nicht beweglich. Da war so ein bisschen was zu finden. Und dann, was ich jetzt eigentlich hauptsächlich fand, war so der Schulterblattrand, also die Verbindung von Schulterblatt zur Wirbelsäule. Na, okay. Was bei uns so Trapezius, Rhomboideen sind. Und da waren auf jeden Fall einige Verknuddelungen drin. Und ich erinnerte mich an einen Stekokurs, den ich mal hatte. Stekokurs beim Hund. Ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchem Setting ich das hatte. Da waren so zwei Finnen dabei, die sehr viel für die Familie Stecko gearbeitet haben. Die auch so haben auch ein ziemlich cooles Buch dafür rausgebracht. Und die sagten, ja, bei so Tieren, bei Vierbeinern, da musst du nicht so tief und fest rubbeln, wie du es bei Menschen machst, sondern halt so eher oberflächlich, weil die eine andere Körperfaszie haben und sehr viel an der Oberfläche so vorhanden ist und die sich auch mehr bewegen. Und dann habe ich da rumgeschaukelt und gerubbelt und es sah so aus, als würde ich ihn halt so ein bisschen durchwuscheln. Und jetzt hatte ich mit dem Herrchen nochmal wieder gesprochen. Er sagte, ja, echt gut. Echt gut. Und ich richtig happy. Du kennst das noch so heutzutage. Das ist unser Alltag. Wir behandeln jeden Tag so und so viele Patienten. Wenn du da bam, geile Erfolge hast, das ist halt so. Natürlich ist das jedes Mal toll, aber es ist natürlich auch ein gewisser Standard und ein gewisser Alltag dabei. Und zwischendurch gibt es immer mal wieder Fälle, wo du denkst, so yes. So, wo du dich fühlst wie als Anfänger, wenn du zum ersten Mal eine neue Technik machst oder irgendwas und du denkst, ja, es funktioniert. Und genauso habe ich mich auch gefühlt. So richtig happy und richtig cool. Und jetzt überlege ich schon, ich hatte das ja früher immer so als Traum, also ein bisschen mehr Vierbeiner irgendwie. Und man braucht ja auch immer wieder was Neues in seinem beruflichen Leben. Du brauchst Abwechslung, du brauchst neue Ziele, neue Projekte. Jetzt habe ich nochmal überlegt, wie könnte ich das vielleicht machen? Und sollte ich mich da fortbilden oder versaue ich mir das, wenn ich mich da fortbilde? Weil das ja auch manchmal... Na, kriegst du irgendein Wissen von irgendwelchen Leuten, die meinen, sie haben es verstanden? Ich bräuchte da auf jeden Fall gute Quellen, wo ich mich drauf verlassen könnte.
Vierbeinertechniken kannst du an Säuglingen wahrscheinlich auch anwenden. Das ist ja vom Bewegungsablauf vergleichbar.
Ganz genau. Immer wieder mein Reden. Kinder und Hunde, da gibt es sehr viele Parallelen, sehr viele Unterschiede. Sowohl in der Handhabung, in der Erziehung, als auch im Motorischen.
Fass.
Ja.
Sitz.
Ja, genau.
Pinkel hier nicht hin. Ja,
ja.
Richtig.
Ja, richtig. Ja, richtig. Zum Beispiel, genau.
Ja, ja. Ja, stark. Ein erhellendes Erlebnis hatte ich diese Woche auch mit einer Patientin, über die ich mir lange viele Sorgen gemacht habe, gar nicht im osteopathischen Sinne, sondern einfach im Sinn des Überlebens, weil die Dame war schwer an Krebs erkrankt und hatte eine aufwendige Dickdarmoperation. Viele Strukturen des Dickdarms sind entnommen worden, der Magen ist verkleinert worden und alles einreduziert worden und es war mit Chemotherapie und Bestrahlung alles ziemlich auf der Kippe. Habe ich ganz lange nicht gesehen, aber die ganze Familie ist bei mir und der Rest der Familie hat mich immer auf Stand gesetzt und so weiter. Und dann ist sie irgendwann mal wieder zu mir gekommen zur Behandlung, war vorher immer schon eine sportliche Frau, die sehr aktiv war, zwei Marathons gelaufen ist und wirklich eigentlich fit war. Und bei Leuten, die immer so schlank und fit sind, wenn die dann so intensiv krank werden, die sehen dann ja meistens auch nochmal richtig abgerockt aus, weil die gar nicht mehr so viel Körpermasse zu verlieren haben. Aber sie war zäh und ist da durchgegangen und hat sich wieder berappelt und hat sich jetzt für den Hamburg-Marathon, der im April stattfinden wird, wieder angemeldet und trainiert jetzt gerade und hat sich darauf in Vorbereitung mal bei mir wieder so läuferroutinenmäßig mobilisieren lassen. Und dann haben wir uns nochmal die Narben angeguckt und der ganze Bauch sieht wirklich aus wie ein Schlachtfeld, muss man sagen, von Narbengewebe her. Aber sie ist subjektiv da beschwerdefrei. Nichtsdestotrotz gibt es da einige Festigkeiten und Verkürzungen, die vielleicht im Bewegungsablauf noch ein Hindernis darstellen. Da haben wir jetzt versucht, das Ganze ein bisschen zu regulieren, zu mobilisieren, soweit es zu mobilisieren ist. Und ich wünsche ihr von Herzen, dass sie diesen Marathon laufen kann. Und sie sagte mir, sie möchte noch ein einziges Mal einen Marathon laufen, um einmal für sich einen Haken zu machen. Es ist wieder alles so, wie es war. Und dann sagt sie, ist das Thema für mich auch durch mit dem Sport und dann hoffentlich auch mit dem Krebs. Aber eine sehr bewegende Geschichte, ja.
Auf jeden Fall. Ja, witzigerweise hatte ich was Ähnliches letzte Woche. Da kam auch eine Patientin wieder, die ich auch schon seit langem kenne. Kinderbuchautorin, ganz echt witzige Person auch. Und vor 3 Monaten kam sie rein und sah auch echt schlecht aus. Ja, klar, bevor wir loslegen, bevor du mich wieder hier fragst, wie es mir geht und so, es geht mir bescheiden. Ich habe Lungenkrebs. Und die hatte schon einiges durch, hatte einen Schlaganfall vor längerer Zeit, bei einer Gallenblasen-OP, quasi Routine, musste sie mal wiederbelebt werden und diverse Schicksalsschläge gehabt. Und seit der Diagnose hatte ich sie noch 2-mal wieder gesehen, musste auch mal wieder einen Termin verschieben, wegen ganz anderen wichtigen Behandlungen und so. Und wir hatten auch schon darüber gesprochen, ja, was, so Konfrontation mit dem Tod und so. Ganz interessant, sie sagte, vom Tod hat sie keine Angst, seit einer Erfahrung, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ob es schon mal eine Nahtoderfahrung war oder ob es eine Rückführung war. Das fand ich auch ganz interessant, dass sie so sagte, ganz ehrlich, so, davor habe ich jetzt keine Angst. Ich habe so vor anderen Sachen Angst, aber davor jetzt nicht und so. Und jetzt kam sie letzte Woche und sie sah auch schon im Wartebereich echt anders aus. Ich hatte schon so ein bisschen schlotterige Knie. Ich dachte, wer begrüßt mich da gleich? Setz dich hin. Ja, klar, sie sagt hier, ich bin geheilt.
Okay.
Ja, krass. Nicht durch irgendwie Meditation oder so. Das hat zwar auch geholfen, aber sonst durch Schulmedizin, sondern durch ganz fachgerechte Bestrahlung. Sie hatte sich da vorher sehr genau informiert, was für Bestrahlung kommt in den Sinn. Was könnte man da machen? Und dann hat sie mit ihrem Arzt da gut drüber sprechen können. Der hat gesagt, ja, das, wie was sie sich gedacht haben, hatte ich mir auch schon gedacht. Wir haben jetzt hier eine stereotaktische Bestrahlung. 6 Termine, bam, fokussiert auf die Lunge, auf den Tumor da drin geballert. Und nach 6 Mal, die sagt, no, das ging sehr gut, sie haben sehr ruhig geatmet während der Bestrahlung. Das war anscheinend ein sehr großer Vorteil, sodass der Radiologe oder der Physiker, der das gemacht hat, da sauber arbeiten konnte. Und die sagten, ja, das sieht sehr gut aus. Also aus unserer medizinischen Sicht könnte man sie jetzt erstmal als geheilt darstellen. Das ist natürlich auch super positiv dann, ne? Mit der Erwartungshaltung dann da reinzugehen. Und ich drücke die Daumen, dass das auch so läuft.
Ja, es ist interessant, wie abgeklärt Krebspatientinnen und Patienten häufig sind, was den Tod angeht, weil viele sich dann unmittelbar damit auseinandersetzen müssen, arrangieren müssen und dann auch mit Sicherheit durch ein emotionales Tal der Tränen gehen und dann aber auch ein Stück weit damit abschließen oder sich arrangieren. Also das kann man immer nicht pauschalisieren, das ist natürlich jeder Mensch unterschiedlich geträgt, aber ist mir jetzt schon ein paar Mal untergekommen, dass die Patientinnen und Patienten so eine gewisse scheißegal, YOLO und wenn es vorbei ist, ist vorbei, Attitüde an den Tag legen und das hat einigen scheinbar irgendwie so eine gewisse Resilienz oder Robustheit gegeben und die sind durchgegangen. Leider habe ich jetzt hier in meinem Stadtteil einen Gastronomen mit 36 Jahren verloren, den ich vom Sport und von der Behandlung auch ein paar Mal kannte, der ist an seinem Lungenkrebs verstorben. Also da gibt es natürlich auch andere Geschichten, aber ich hab immer kleinkindlich große Augen, wenn jemand vor mir steht und sagt, okay, ich blicke dem Tod in die Augen oder ich habe dem Tod in die Augen geblickt und ich wäre bereit gewesen, aber es sollte noch nicht so sein. So, also das finde ich Das kann man sich in der Theorie immer so ein bisschen überlegen, wie es denn wäre, wenn man selbst betroffen wäre. Aber ich glaube, das Fühlen, das kann keiner nachvollziehen, der nicht selbst betroffen ist. Und man muss einfach den Menschen, die dann irgendwie sagen, ich bin jetzt bereit oder ich möchte jetzt keine Chemo mehr haben oder so, ich habe keinen Bock mehr, die Chemo ist, das ist ein Höllenritt, ich möchte lieber jetzt noch ein paar Wochen und Monate normales Leben leben, wo alles beim Gegenüber schreit, so nein, wir versuchen das jetzt, du musst da durch, aber da habe ich mittlerweile auch gelernt, mich ein bisschen zurückzuhalten und einfach das zu respektieren, was die Person möchte, so.
Ja, absolut.
Ja.
Wie mein Onkel sagte, ja Klaus, von 100 Menschen sind bisher immer noch 100 gestorben. Hatte er gesagt, als er schon recht alt war und so. Das fand ich irgendwie ganz cool. So ein norddeutscher, trockener Humor.
Das ist evidence-based Herangehensweise. Ja, genau. Absolut richtig.
Ja. Tod und Steuern, das ist sicher.
Richtig. Was nicht so sicher ist, ist die Evidenz osteopathischer Befundmöglichkeiten und Untersuchungstechniken. Kommen wir wieder zu so
einem Runterziehthema.
Ich hatte abermals eine Patientin, wo ich innerlich so die Schulter gezuckt habe und mir dachte, was mache ich hier eigentlich? Eine Kellnerin mit starken unteren Rückenschmerzen, auch Ausstrahlung in beide Beine. Klassiker, am nächsten Tag nach der Behandlung MRT-Termin, aber schon lebenlang mit unteren Rückenschmerzen geplagt und auch so ganz, also wenn so gar keine Rotation mehr in der Wirbelsäule stattfindet und die Leute sich immer so en bloc drehen, wenn sie sich zu dir wenden oder wenn sie sich auf die Behandlungsbank legen, schon immer so mit Sitzen seitlich runtergehen und also so ein rückenschonendes auf die Bank legen, wo du so denkst, oh Gott, was ist denn hier los? Und quasi jede Berührung wehtut. Alle möglichen Bandscheibentests, die ich gemacht habe, waren alle positiv. Also wirklich, habe ich selten so erlebt. Und ich dachte mir schon, ja, was soll ich jetzt hier machen? Sie sagte aber, nee, ich möchte unbedingt, dass du behandelst. Und dann habe ich aufgeklärt und gesagt, so ja, pass auf, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt hier was Strukturelles ist, ist gegeben. Ich versuche dir jetzt möglichst die Schmerzen wegzunehmen, ohne die Strukturen weiterhin zu belasten. Das heißt, viszerale Techniken zu machen, oberflächliche Techniken, Bindegewebstechniken zu machen, um den Nerven möglichst mechanische Belastung zu nehmen. Habe ich getan. Dann ist sie aufgestanden und ist von dann gegangen und jetzt habe ich die Information bekommen, kein Bandscheibenvorfall und durch die Behandlung ist es ein Stück weit besser. Es ist jetzt noch nicht richtig gut, aber diesen Weg, den wir da therapeutisch eingeschlagen haben, ist der richtige. Und da habe ich mir nochmal gedacht, so, boah, diese ganzen Sicherheitstests, die kannst du auch wirklich alle in die Tonne treten. Das ist schon
wild. Sensitivität, Spezifität, Validität, Reliabilität, diese ganzen Fachfragen, die man sich da stellt. Da gibt es auf jeden Fall auch Werte dafür, ne, um sich da dem anzunähern und so. Das sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass das immer fraglich ist. Und dann halt eben auch, oft wird ja das MRT als Goldstandard gesehen. Das ist ja auch dann die Frage, ne? Also MRT wird im Liegen gemacht, dann sagen einige, ja klar, im Liegen ist da ja auch, da drückt nichts auf die Bandscheibe, das musst du im Sitzen machen, musst du im Stehen machen heutzutage. Dann sagen wieder andere, du kannst MRTs auch in der Pfeife rauchen. Und es ist kompliziert. Ja, das ist unser Alltag, ja. Beim Thema Aufklärung, da könnten wir ja auch so auf unser eigentliches Thema kommen. Wir haben uns ja schon ganz oft dem Thema Placebo gewidmet und Dennis und ich sind wandelnde Placebos, könnte man sagen, beziehungsweise die Osteopathie besteht zu 40% aus Placebo. Das hatte mir mal der Neurowissenschaftler Francesco Ceritelli gesagt.
20% Klaas, 20% Dennis, ja.
Genau, das ist 100% Osteopathie, ja. 110%. Ja, okay. Genau. In unserem Metier ist viel Placebo dabei. Was aber auch wirklich interessant ist, ist der böse Zwilling des Placebos, der Nocebo.
Aha, was ist das denn, lieber Klaas?
Ja, durch unser Handeln, unser Tun Schmerzen oder Probleme, Symptome anfächern, auslösen, die eigentlich keine Grundlage haben. Also Klassiker des Nocebos ist, ich nehme ein Medikament, wo nichts drin ist, also ein quasi Placebo, Zuckerkügelchen oder so, und ich lese den Beipackzettel, wo dann auf Juristendeutsch draufsteht, in so und so viel Prozent der Fälle kriegst du Muskelschmerzen, kriegst du übelkeitiges Kopfschmerzen, und dann kriege ich genau die Symptome, die da im Beipackzettel drin sind, obwohl ich ein wirkungsloses Medikament geschluckt hatte. So oder so ähnlich kann man sich den Nocebo-Effekt vorstellen. Also wie gesagt, sehr, sehr ähnlich vom ganzen Wirkmechanismus her wie der Placebo. Sowohl was jetzt so das Neurophysiologische angeht, was im Gehirn passiert, als auch so die Erwartungshaltung, die negative Erwartungshaltung. Und in unserem Metier ist das vieles, vor allen Dingen aber auch so die Kommunikation, wie wir so mit unseren Patientinnen und Patienten sprechen. Ich erinnere mich an einen Fall, über den du schon häufiger im Podcast gesprochen hattest. Ich glaube, es ging auch um den Kollegen Thorsten Weidig, wenn ich mich nicht täusche.
Die Psychologe, den wir mal interviewt haben, ja.
Genau, genau. Mhm. Wo du mal sagtest, ja, ich mache jetzt hier die und die Technik, das wird jetzt echt wehtun, aber es ist gut. So. Mhm. Und dann, ne, das wäre ein typisches Beispiel für, ich setze ein Nocebo. Ich entfache die Erwartungshaltung, das wird jetzt hier arsch wehtun. Und dann wird es auch. In vielen Fällen.
Da gibt es tatsächlich eine Studienlage drüber, das hat der Thorsten mir dann um die Ohren gehauen. Ich weiß den Fachbegriff dazu leider nicht, muss ich nur mal in Erfahrung bringen. Auf jeden Fall sagte er, durch diese Erwartungshaltung wird der Schmerz des Behandelten statistisch subjektiv noch doller wahrgenommen. Und um das zu umgehen, wäre es einfach sinnvoll, entweder vor der Behandlung grundsätzlich zu sagen, dass es Elemente gibt, die mal unangenehm sein können oder wo es auch mal intensiver sein kann und dass man immer die Möglichkeit hat, mit dem Therapeuten darüber zu sprechen oder einfach die Schnauze zu halten und zu behandeln und mal zu schauen, wie der Patient darauf reagiert, was passiert so. Ne? Also
ja.
Das ist im klinischen Alltag auch nicht immer so ganz leicht. Also ich versuche ja nach meiner Anamnese vor der Behandlung immer schon einmal kurz die Leute abzuholen, was sie jetzt bei mir erwartet. Und ich bin ja durchaus mittlerweile bekannt dafür, dass es bei mir auch mal ein bisschen unangenehm ist oder dass es mal ein bisschen intensiver ist als bei anderen Osteopathinnen und Osteopathen. Und da den richtigen Satz zu finden, um die Leute nicht zu verschrecken, gleichzeitig aber mitzunehmen und zu sagen, das ist das probieren wir jetzt so auf die Art und Weise und du hast aber immer die Handbremse in der Hand, beziehungsweise du kannst immer mitgestalten. Handbremse ist vielleicht das falsche Wort, du hast den Steuerknüppel immer mit in die Hand und wir können die Gänge zusammen hoch und runter schalten. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was elegant wäre. Aber wenn ich dann anfange, davon zu erzählen, dass es grundsätzlich Techniken gibt, die auch mal ein Knacken erzeugen und dass da ein oder anderen Stelle auch mal ein bisschen unangenehm oder schmerzhaft sein kann, dann sehe ich manchmal ein bisschen mehr Weiß im Auge als vorher in der Anamnese. Und dann denke ich mir schon so, scheiße, halt doch einfach die Klappe, Junge, und fang an zu behandeln. Also es ist nicht immer so leicht, Nocebos auszuschließen, ja. Und interessanterweise, Kommunikation ist das größte Medium, aber es ist ja noch weit mehr als das. Aber bleiben wir erstmal jetzt vielleicht bei dem Kommunikationsthema. Ja.
Ja, es ist halt ein richtiges Dilemma, muss man sagen. So dieses Ethische, du hast eine Aufklärungspflicht. Das haben wir deutlich weniger, als es ein Arzt hat zum Beispiel, wenn er einen Eingriff macht, wenn er ein Medikament verschreibt oder so. Und wie man das so framed, ne? Also wie du das verkaufst, ob das halt als was Positives oder als was Negatives dann dargestellt wird. Ne? Sei es jetzt auch Krankheiten. Du findest irgendwas. Und da gibt es beim Nocebo gut dokumentierte Fälle, Tod durch Nocebo, also Tod durch eine falsche Diagnose. Ne? Die Leute denken, oh, ich habe jetzt wirklich Krebs oder irgendwas und dann sterben die daran. Das ist total krass und da gibt es dann verschiedene Mechanismen, also Stress als Trigger, eine Fehldiagnose und dann halt diese Stressachse, von der wir in der Osteopathie auch immer sprechen, Hypothalamus, Hypophyse, Niere und so weiter, Stresshormone. Hormone ausgeschüttet und das kann zum Kollaps führen. Mhm. Ich hatte da so ein bisschen recherchiert und da gibt es verschiedene Bezeichnungen, zum Beispiel Expectation-Induced Physiological Collapse, also Erwartungshaltung erfüllt und dann brechen die Leute zusammen, ja. Und das hat Einfluss auch auf das Herz allgemein so. Du kannst einen Herzinfarkt auch dadurch kriegen, eine richtige Ischämie, ne, ohne dass vorher irgendwas am Herzen strukturell war oder ohne irgendwie Risikofaktoren. Und das Immunsystem zum Beispiel auch, dass so dieser chronische Erwartungsstress, das wäre jetzt nicht so, ich kippe tot um, weil ich jetzt eine Diagnose bekomme, sondern so dieses chronische, wie soll man sagen, chronische Degenerieren, chronische Abbauen so durch das Immunsystem, wenn das Immunsystem runterbaut, ne? Und dann Appetitverlust, Schlafstörungen, Muskelabbau,
Psychosomatik.
Effekte, Psychosomatik auf jeden Fall, großes Ding, ne? Und da müssen wir uns echt drüber im Klaren sein. Ich hatte auch schon mal im Podcast erwähnt, vor langer Zeit schon kam ein junger Mann zu mir, Mitte 20, war so zu der Zeit mein Alter, und erster Satz von ihm: Ich bin unheilbar krank.
Ja,
so, ich erinnere mich. Ja, du erinnerst dich, ne? Vielleicht einige Hörerinnen, Hörer auch. Dachte erstmal geschluckt und irgendwie mich kaum getraut nachzufragen, so ungefähr. Er hatte Daumenarthrose.
Richtarthrose. Entschuldigung, ich lache, ja.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, ob ich da auch gelacht habe, ob ich gelacht oder meinen wollte. Zu lachen ist vermutlich das Falsche, aber vielleicht wäre das Lachen auch gut gewesen, um ihn da so ein bisschen rauszuholen, ne? Und so hatte sein Arzt mit ihm kommuniziert. Ich weiß nicht, ob sich der Arzt dabei was gedacht hat, aber ich fürchte, dass solche Sachen in der Medizin, das hatte ich nämlich letztens mal mitbekommen, auch so durch Gespräche und so, da sind sich viele irgendwie noch nicht drüber bewusst. Das ist halt nicht Teil der ärztlichen Ausbildung anscheinend, ne? Patientenumgang, Kommunikation, und dass die halt in ihrer sehr hohen Verantwortungsposition echt eine krasse Einwirkung haben und da halt eben auch krasse Nocebos setzen können, ne? Und in unserem Metier, wie gesagt, Arthrose, Degeneration, Bandscheibenvorfall, Aufklärung von MRT-Berichten und so, gefühlt wird das echt viel besser, ne? Dass ich jetzt ganz oft mitkriege, wenn Leute zu mir kommen und hatten einen MRT-Bericht, ja, man sieht hier dieses und jenes, aber da brauchen sie sich keine Sorgen drum machen, das ist altersspezifisch und das ist jetzt nicht erklärend für ihre Beschwerden, so. Das ist gefühlt schon besser geworden, während das noch zu meiner Anfangszeit immer wieder katastrophisiert wurde.
Ja, interessant. Also diese MRT-Berichte sind ja auch häufig sehr defensiv geschrieben. Einmal, glaube ich, als rechtliche Absicherung, aber zum anderen geht das ja auch in Patientenhände und da sind die Adjektive, die verwendet werden, schon auch emotionalisierend. Ne? Also wenn da eher mit dezent und leicht und zurückhaltend geschrieben wird, anstatt von massiv und deutlich und stark. Ich meine, manchmal muss es halt auch so beschrieben sein, wenn es denn so ist, aber die meisten Berichte sind ja eher etwas moderater formuliert. Und zu dem Thema, welche Macht Worte haben können, fällt mir eine Geschichte aus dem Krankenhaus ein, in dem ich früher meine Karriere als Physiotherapeut gestartet habe. Und zwar soll es da eine Visite gegeben haben und ein Patient, der aufgenommen war aufgrund einer Schwellung am Hals, was sich später als eingekapseltes, entzündliches, aber harmloses Furunkel oder irgendwas in der Richtung oder Ganglion rausstellte, ist in der Visite besprochen worden und der leitende Arzt hat über den Patienten hinweg, gar nicht mit dem Patienten zusammen, von einem Tumor gesprochen. Und der Patient hat nur das Wort Tumor gehört, war medizinisch nicht gebildet und hat für sich scheinbar assoziiert, Tumor gleich Krebs gleich, ich bin sterbenskrank. Und dann ist die Visite rausgegangen aus dem Raum und der Mann hat sich aufs Dach begeben und ist vom Dach gesprungen, hat sich umgebracht. So, ja, ne? Und da kann man mal sehen, was wie groß und wie stark Worte die Menschen beeinflussen können und in welcher machtvollen Position Therapeutin, Ärzte, Mediziner sind und wie hochsensibel und wegweisend das ist, was wir den Menschen da so vorsetzen. Und jetzt haben wir viele Negativbeispiele genannt im Sinne von Katastrophisierung oder Angst machen oder dergleichen, aber gerade in diesen therapeutischen Berufen gibt es auch einen anderen Irrweg, und zwar dieses Paternalisieren. Das heißt, du kommst zu dem Heiland und dem Retter und der hört sich deine Geschichte an und sagt dann, du bist bei mir in guten Händen, das kriegen wir auf jeden Fall wieder hin. Du musst nur 5-mal wiederkommen oder 10-mal wiederkommen und ich kümmere mich um deine Beschwerden und dann wird alles wieder gut, und die Leute dann in so einer trügerischen Sicherheit wiegen. Und diese Sicherheit gibt es aber vielleicht gar nicht, und vielleicht muss was ganz anderes in der Zeit passieren, und das kann auch zu einem bösen Outcome kommen, dass nämlich Dinge weiter sich pathologisch fortschreiten und dann auch Schäden einnehmen. Häufig ja so in diesen anderen Heilpraktikertätigkeiten wie Krebs mit Mistelzweigen oder mit Homöopathie oder mit sonstigen Themen behandeln, was vielleicht 2, 3, 4 Mal einen Effekt hatte oder auch Glück war, aber was auch x-fach zum Verderben der Patienten führte. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und dieser Aspekt, den du so nanntest, finde ich auf jeden Fall einen sehr schmalen Grat, auf jeden Fall, zu dieser Erwartungshaltung, ne? Ich komme jetzt zum Heiland und der macht das und so. Das ist ja auf jeden Fall eigentlich positiv, ne? So diese positive Erwartungshaltung, der hat meiner Nachbarin schon geholfen, und der hat einen guten Ruf und so weiter. Website sieht gut aus, angenehmer Raum, angenehmer Typ, angenehme Type. Das sind positive Erwartungshaltungen, die wir ja auch durchaus nutzen können, aber so dieses, ich mach das dann und so, ne? Dann kommen die Leute mit einer vielleicht überhöhten Erwartung, und die Erwartung, damit wird dann auch gespielt und so, und diese Abhängigkeit. Und wenn es dann nicht funktioniert, wenn die Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, dann kommt nämlich so dieser Nocebo damit rein. Ja? Mhm. Und das ist halt für uns dann wichtig und sensibel im Umgang, dass man halt irgendwie nicht so falsche Erwartungen schürt, das aber dann vielleicht auch nicht so gleich von Anfang an runterbürstet, weil das ist dann ja auch wiederum ein Nocebo. Ne? Also da ist unsere Kommunikation wirklich gefragt. Und das heißt ja nicht umsonst, dass so die Kommunikation oder die Beziehung oder das Bündnis, das therapeutische Bündnis, so dass das Wichtigste Placebo und Nocebo ist. Mhm. Und das fand ich recht schwierig im Alltag umzusetzen. Weil wenn man manchmal so liest, wie man nicht kommunizieren soll und wie man stattdessen kommunizieren soll, da hatte ich mal irgendwo auch in einem Instagram-Post natürlich wieder sehr plakativ irgendwie gelesen, was man alles nicht in den Mund nehmen soll. Man soll irgendwie keine Fachbegriffe in den Mund nehmen, man soll irgendwie nicht, so Degeneration soll man nicht sagen, man soll dies nicht sagen, man soll jenes nicht sagen. Und da dachte ich, ey, was, dann ist es voll das Minenfeld. Darf ich überhaupt noch von Schmerzen sprechen? Darf ich überhaupt noch von Symptomen sprechen? Muss ich jetzt alles irgendwie so komisch framen, sodass ich kaum noch sprechen kann? Und dann sind wir wieder so ein bisschen bei dieser, wie soll man sagen, modernen Wortpolizei dabei. Ne? Man darf jetzt dieses nicht mehr sagen, man darf jenes nicht mehr sagen, man muss jetzt mit Glottisschlag sprechen. Da dachte ich, da verprellt man dann doch schon wieder einige. Und man verliert vielleicht auch so ein bisschen so diese Aufklärungspflicht, diese ethische Aufklärungspflicht, wo man halt dann irgendwie auch schon Klartext sprechen muss manchmal.
So sieht's aus. Also ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge mich auch das ein oder andere Mal ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier besprochen, ich sehe es durchaus als meine Stärke, gut zu kommunizieren und den Leuten die Dinge so zu erklären, dass sie ein Verständnis dafür haben. Und ich habe das Gefühl, wenn sie ein Verständnis dafür haben, ist der therapeutische Effekt größer. Das kann aber auch Irrglaube meinerseits sein, beziehungsweise das kann ich auch nicht pauschal über jeden drüber stülpen. Ich versuche aber immer schon so transparent zu kommunizieren, dass ich sage, das ist jetzt hier ein Modell, was ich erkläre, und ich weiß es nicht ganz genau, ob es so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so und so funktioniert. Das ist auf jeden Fall die Intention dessen, was ich jetzt hier gerade versuche, und dann schauen wir mal, was da bei dir rauskommt. Also es offen zu lassen, was das Outcome ist, und das finde ich insofern gut, weil ich den Menschen abgeholt habe, der wird jetzt nicht einfach als Nummer 12 des Tages behandelt und dann wieder vor die Tür gesetzt, sondern ich bin patientenzentriert individuell auf das Problem eingegangen und habe meine Interpretation rausgegeben und da bleibe ich auch bei, das muss auch, wir müssen uns auch erklären können, da haben die Menschen auch ein Anrecht drauf, sonst wenn gar kein Mediziner mehr mit den Menschen über die Option oder über die Herangehensweisen sprechen würde, das hätte mit Sicherheit auch einen negativen Effekt und beziehungsweise spült uns ja auch die Leute in die Praxis, die durch die 5 Minuten Medizin überhaupt gar keine Informationen mehr von ihrem klassischerweise Orthopäden bekommen, wo sie denn jetzt dran sind und irgendeine Spritze reingesetzt bekommen und dann wieder vor die Tür gesetzt werden. Das heißt, so ein bisschen dieser Zuwendungscharakter ist ja nachgewiesenerweise therapeutisch sehr förderlich, aber wie du schon sagst, es ist ein schmaler Grat und man sollte nicht zu selbstsicher sein, dass jeder Mensch auch in das persönliche Modell, was man anwendet, immer reinzupressen ist, sondern das Ganze offen gestalten, fände ich da eine ganz sinnvolle Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Wo du so von Modellen sprichst, daran mangelt es ja auf jeden Fall nicht bei uns in der Osteopathie. Und eines unserer Modelle, was ja vielfach auch schon kritisiert wurde, ist ja so sehr dieses, der Körper ist eine Maschine, so wie Still das ja auch damals noch gesagt hat, ne, die Mechanik und so dieses biomechanische Denken und dass wir uns immer sehr auf Abweichungen von der Norm stürzen, so, ne, also das Klassiker Beckenschiefstand. Heißt es ja immer wieder, die Leute gehen zum Osteopathen, was die da übrig behalten, woran sie sich erinnern. Ja, mein Becken steht schief, Beckenschiefstand und das erklärt jetzt meine Schulterbeschwerden oder meine Verdauungsprobleme oder so. Und das ist der Klassiker, ne? Shift, Ilium anterior, Outflare, Inflare, aus der Mitte heraus, nach links, nach rechts, Beinlängendifferenz und so weiter und so fort. Und das wäre jetzt so mit moderner Kommunikation, das wäre typisch Nocebo. So Fehlstellung, solche Sachen zu sagen. Strukturell zu handeln und zu denken. Und dass es so ein mechanisches Ding ist, weil die Leute dann ja auch irgendwie denken, ja, das ist jetzt irgendwie, ich laufe mir jetzt hier, ich kann jetzt nicht mehr laufen gehen, weil mein Becken schief ist und dadurch belaste ich mir immer mein linkes Knie und dadurch kommt jetzt mein Hallux Valgus und so. Mag ein bisschen was dran sein, der Körper ist ja auch Biomechanik zum Teil, aber da spielt halt irgendwie auch viel mehr mit rein. Ne? Mhm. Die ganze Regulation vom Nervensystem und so. Und da können wir, wie ich finde, aber wiederum auf alte osteopathische Narrative zurückgreifen, nämlich so diese Selbstregulation, eines der Urprinzipien. Ne? Der Körper ist halt eigentlich perfekt da drinne, sich auszugleichen und das alles wieder selber hinzukriegen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss der Osteopath kommen, die Osteopathin, und halt irgendwie gucken, an welchen Stellschrauben man da halt irgendwie dreht, damit der Körper das wieder selber übernimmt. Mhm. Und das ist so eine Sache, die wir durchaus so placebo-fördernd kommunizieren können, dass wir sagen, okay, das ist jetzt nicht nur das eine, das ist ein Zusammenspiel, da ist jetzt irgendwie auch Stress spielt eine Rolle, Belastung und das muss sich wieder regulieren. Ja, sind mehrere Einflüsse und das Nervensystem und der Körper kriegt das schon wieder hin, wenn wir dem so ein bisschen helfen. So mehr rein in diese aktive Partizipationsrolle und weg von dem, der Onkel, die Tante kommt und knackt das einmal zurecht und dann war's das so ungefähr. Und ich muss jetzt 10-mal wiederkommen, ich kaufe gleich eine 10er-Karte und komme jetzt jeden Monat, so wie das doch auch in einigen Metiers gemacht wird, durchaus. Ne? Abhängigkeit, BWL-mäßig, top, ne? Aber wie ich finde, ethisch nicht so ganz sauber.
So ist es. Ja, also da versuche ich halt auch, um eine erste Idee für Menschen, die absolut keinen Plan haben, wie ihr Körper funktioniert, zu geben, finde ich diese durchaus mechanische Erklärung des Funktionierens des Körpers eigentlich ganz gut. Das ist aber dann zu dünn, um sich nur darauf zu verlassen. Und wie du schon richtig sagst, ich versuche halt auch den Patientenkörper in den Mittelpunkt der Heilung zu stellen und nicht mich als Medikament in den Vordergrund zu bringen und versuche dann defensiv zu sagen, wir gucken jetzt mal, was das eigentlich in sich gut funktionierende System daran hindert, gut zu funktionieren und ich versuche die Hindernisse wegzunehmen und das System wieder zu harmonisieren. Wenn mir das gelungen ist, dann go und leb dein Leben, mach dein Ding, da brauchst du mich auch nicht mehr. Und fällt mir manchmal auf, durch mein Handeln während der Therapie und durch meine Art der Kommunikation, oder die Leute fühlen sich dann teilweise sehr wohl bei mir, und dann kriege ich schon während der Behandlung zu hören, boah, ich komme auf jeden Fall wieder, und oder am Ende der Behandlung zu hören, wann sehen wir uns wieder? Da versuche ich dann auch immer richtig schwer auf die Bremse zu treten und zu sagen, warte erstmal ab, was das mit dir macht. Und wenn du das Gefühl hast, ich kann dir nochmal helfen, oder es ist noch nicht ganz so, wie du es dir vorstellst, dann arbeiten wir in, 5, 6 Wochen oder einem Monat oder wegen meiner auch in 14 Tagen wieder. Aber dann sehe ich ganz häufig die Enttäuschung in den Augen der Patienten, die jetzt irgendwie gehofft haben, wir sehen uns vielleicht am Ende der Woche nochmal oder Anfang nächster Woche. Und so arbeite ich persönlich jetzt nicht. Also es sei denn, das ist jetzt irgendwie ein absoluter, akuter Spezialfall und die Person kommt auf allen Vieren angekraxelt oder hat jetzt einen Wettkampf am Wochenende, dann ist es nochmal ein anderer Case. Aber so der Klassiker, der schon ewig Rückenbeschwerden bei der Büroarbeit hat und jetzt mal bei mir war, der soll nach der Behandlung erstmal seiner Wege gehen. So. Und dann gibt es Menschen, die kommen dann irgendwann wieder und freuen sich dann darauf oder brauchen das auch nochmal. Und es gibt auch dann Leute, die mir vorher gesagt haben, boah, wann sehen wir uns wieder? Das könnte ich jede Woche haben. Die ich dann aber auch ein halbes Jahr nicht mehr sehe oder dann irgendwann mir in einer Stadt über den Weg laufen oder wegen irgendeinem anderen Thema dann zu mir kommen und sagen, nee, das hat sich eigentlich geregelt und das ist gut geworden. Und dann bin ich immer ganz happy, weil das auch die Menschen sind, die dann wiederum, und da sind wir jetzt wieder bei BWL-Themen, die fühlen sich dann nicht verarscht, sondern die fühlen sich richtig gut aufgehoben, und die bringen dann auch noch jemanden wieder mit. Und dann habe ich darüber wieder meine Praxis ein bisschen gefüllter, wenn die Sorge ist, dass ich jetzt meine Miete nicht mehr zahlen kann, wenn ich zu wenig Patienten habe. Aber long-term ist das der gesündere Weg. Kurzfristig ist das wie, du hast jetzt drumherum getänzelt, aber nennen wir das Kind beim Namen, wenn wir zum Chiropraktor gehen und der mir eine Zehnerkarte in die Hand drückt und sagt, wir sehen uns jetzt jede Woche. Da haben wir ganz viele Menschen, die dann nach der vierten, fünften Einheit sagen, boah, irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde da nur abgemolken. Am Anfang war es ja noch ganz nett, hat er sich viel Zeit genommen, aber jetzt bin ich in 5 Minuten immer wieder raus und muss dann irgendwie 70 Euro dafür bezahlen. Das mache ich jetzt nicht mehr mit und jetzt bin ich mal bei dir. So.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, solche Praxen, also wenn die gut geschmiert sind, dann laufen solche Praxen bombig, auf jeden Fall. Aber finde ich ja auch problematisch. Ich muss aber auch sagen, so ein bisschen mit deiner Art und Weise hätte ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen. So dieses, ja, wir machen mal und dann gucken sie mal. Einerseits positiv daran ist, ne, wie gesagt, du schaffst keine Abhängigkeit, du setzt auf Aktivität, ne, auf Selbsteinschätzung, Selbstwahrnehmung des Körpers. Aber ich kann das, glaube ich, auch verstehen. Also ich weiß nicht, wann du zuletzt mal irgendwie beim Arzt auch warst oder sowas, oder bei jemanden, wo du halt irgendwie viele Erwartungen reingesetzt hast. Du hast ja von deinen eigenen Erwartungen oder von deinen Erfahrungen mit dem Marathon erzählt und so. Aber wenn man irgendwie, für uns ist das Alltag. Die Patienten kommen ja dann durchaus zu uns, müssen manchmal länger warten und setzen halt die Hoffnung auf uns, weil sie halt irgendwie von anderen Behandlungsarten im Gesundheitssystem schon enttäuscht wurden. Dann glaube ich, ist das schon ganz gut, wenn man die auf eine Art und Weise in die Hand auch nimmt. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie eine Abhängigkeit, wie gesagt, schafft oder so. Aber ich versuche schon irgendwie, also bei mir wird immer kommuniziert, wenn Sie sich Online-Termin buchen, buchen Sie sich gleich einen zweiten Termin innerhalb der nächsten 1 bis 2 Wochen. Den kann man ja auch wieder absagen. Absagen ist immer nie das Thema, aber einen neuen Termin zu finden ist oft schwierig. Und weil ich schon irgendwie so eine Begleitung, ich mache immer gerne 2, 3 Termine, damit ich die so ein bisschen begleiten und gucken kann, war es das jetzt? Ist das vielleicht schon gut? Reicht dir dieser einmalige Impuls? Oder müssen wir da halt eine gewisse Serie mitmachen? Das lässt sich für mich dann irgendwie immer besser planen. So sehe ich das mal, weil, ne, wie gesagt, meine Erfahrung auch, ich musste Gott sei Dank schon lange nicht mehr Ärzte aufsuchen, aber zum Beispiel auch mit der Familie, wenn man da irgendwo hingeht und du wirst da in die Hand genommen und vor allen Dingen auch, wenn ruhig und entwarnend kommuniziert wird, das macht unheimlich viel mit ein. Ich glaube auch, dass das in ganz vielen Fällen wirklich nicht nur 20%, sondern manchmal auch 80% sind. Diese, es ist alles gut und du kannst da beruhigt mit umgehen und ja, tschüss, ich hau wieder ab, so ungefähr. Ne? Das macht halt sehr viel aus. Und deswegen finde ich es wichtig, es ist wirklich wiederum ein zweischneidiges Schwert.
Ja,
die Leute nicht offen hängen zu lassen, aber halt auch die Prognosen sind ja unheimlich schwierig, ne? Also Vorhersagen sind total schwierig, insbesondere wenn es was die Zukunft angeht, ne? Da kann man sehr schwer was vorhersagen.
Ja, also ich kann es verstehen. Wir werden häufig durch unsere Termindichte dazu gezwungen, entweder die Leute erst in 5 Wochen wiedersehen zu können oder dass wir irgendwas freischaufeln und du hältst es dann pragmatisch und sagst, wir blocken erstmal 2 Termine und dann gucken wir mal, ob wir den noch brauchen oder eben nicht. Finde ich, also ich kann es nachvollziehen, aber könnte man jetzt auch sagen, weckt die Erwartungshaltung, dass es auf jeden Fall 2 Einheiten braucht, damit ich zu meinem Ziel komme, so, und das versuche ich durch mein Handeln etwas offener zu gestalten und ist jetzt auch nicht so, dass ich alle immer nicht sehen will, wenn ich das Gefühl habe, boah, da brauchen wir nochmal einen Impuls, dann gucke ich selber nochmal im Plan, ob ich irgendwo noch eine Absage habe oder versuche da nochmal zu Austausch zu bleiben. Aber es ist interessant, wie wir durch diese zum Teil organisatorisch äußeren Faktoren auch genötigt sind, irgendeine gute Kommunikation zu finden, um dem Patienten letztendlich gerecht zu werden. So. Und so ganz korrekt kann man es dann scheinbar wahrscheinlich nicht machen, weil wir ja nicht nur einen Menschen behandeln, sondern viele Menschen und viele Probleme und der eine braucht es ein bisschen schneller und der andere braucht es ein bisschen länger den Support oder ein bisschen später nochmal ein Follow-up und das passt in dieses Konstrukt, was wir uns gesetzt haben, eigentlich nicht. Dem könnte man eigentlich nur begegnen, wenn man sagt, ich habe jetzt hier mein Limit und ich nehme jetzt gerade nur 20 Menschen auf und die betreue ich so lange, bis die wieder absolut Klippo sind und ich sie dann von dannen ziehen lassen kann. Das wiederum hat aber zur Folge, dass man dann wirtschaftlich diese 20 Leute so berechnen muss, dass es für dich persönlich wirtschaftlich einfach funktioniert, ne? Und dann steigen die Preise natürlich. Viele Leute und viel Quantität bedeutet einfach ein stabiles Einkommen von durch alle geteilt. Wenn du nur einen Special Case hast und sagst, boah, bei dir machen wir jetzt mal in 14 Tagen und bei dir machen wir morgen nochmal weiter und ich habe überall Kapazitäten. Diese Kapazitäten müssen ja wirtschaftlich gefüllt sein. Auch sonst, also ich kann mich in die Hängematte legen, ansonsten ja, aber das ist ja auch nicht das, wie ich eigentlich arbeiten möchte, sondern ich möchte ja meine Arbeitszeit schon auch irgendwie gut nutzen, um persönlich wirtschaftlich voranzukommen. Also da mache ich kein Hehl raus, aber ich denke, so ticken wir ja auch alle ein Stück weit. Aber idealerweise hätten wir sowas wie ein Klinik-Setting, was Still damals in Kirksville auch hatte und die Leute liegen da so lange im Krankenhaus und werden von allen möglichen Menschen so lange behandelt, bis die wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden können.
Das stimmt. Ja, immer mal wieder die Frage, wie wir unser Setting gestalten sollen, ne? Das finde ich auch immer schwierig. Vielleicht kommt ja die große Erleichterung, wenn Osteopathie ein anerkannter Heilberuf in Deutschland ist.
Oh Gott.
Vermutlich nicht.
I doubt it. Ja. Also, bottom line, um Nocebos zu vermeiden, ist das eigene Verhalten immer wieder selbst zu reflektieren, immer wieder auch drüber nachzudenken, was habe ich dem Menschen jetzt wirklich inhaltlich gesagt und zu überlegen, auf welchen Ebenen könnte das Wirkung bei diesen Menschen haben? Und es ist immer wieder interessant, das macht unseren Beruf ja auch so interessant, man kann es nicht immer vorhersagen, so was vom Sender beim Adressaten tatsächlich ankommt. Das kannst du dir manchmal im Kopf nicht ausmalen, was dabei kleben bleibt oder wie die Leute das zusammen tüdeln. Aber selber reflektieren, versuchen, Abhängigkeiten zu vermeiden, also Abhängigkeitserzeugung zu vermeiden, Katastrophisierung zu vermeiden, also das andere Extrem, den Menschen individuell da abholen, wo er Verständnis aufbringen kann. Das heißt, mit manchen Menschen kann ich mit ein bisschen fachlicher Terminologie gut sprechen. Also wenn ich zum Beispiel medizinischen Kollegen behandle, dann scheue ich mich auch überhaupt nicht und quatsch nur in Fachjargon und merke auch beim Gegenüber, dass da sich überhaupt gar kein Puls regt. Und bei anderen Menschen oder gerade bei Kindern oder dergleichen versuche ich sämtliches Fachjargon und selbst zum Teil die lateinischen Begriffe für die Körperstrukturen zu umgehen und das Ganze vereinfacht zu formulieren, um den Menschen individuell da abzuholen, wo er ist. Und dann auch immer wieder ganz klar transparent zu sagen, was jetzt Evidence-Based ist nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft und was jetzt ein Modell von mir ist und was eine Idee ist oder nach welcher Strategie ich jetzt vorgehe. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Sonst kennst du die Patienten, die zu dir kommen und sagen, ja, ich habe mir hier, mein Nachbar hat gesagt, ich habe mir einen Wirbel ausgerenkt, renkt den doch mal wieder ein, so, ne? Ja. Also das ist so der Klassiker oder die Menschen, die vom Orthopäden gehört haben, in 20 Jahren sitzt du im Rollstuhl oder jetzt habe ich nochmal letzte Woche gehört von einer erbosten Mutter, die sagte, dass der Zahnarzt ihrer Tochter gesagt hätte, dass sie, wenn sie heiratet, nicht lächeln kann, weil sie keine Zähne mehr im Mund hat. Und die Kleine hatte noch nie ein Loch oder sonst wie, aber der Zahnarzt, ich weiß nicht, was den geritten hat, so eine Aussage zu machen, aber das ist natürlich, die Tochter ist komplett verstört aus dieser Behandlung rausgegangen. Ja. Und
wirklich, das, ja, fahrlässig, ja.
Das trägt natürlich nicht zum gesunden medizinischen Selbstbild bei. Naja, auf jeden Fall. Ja. Interessanter Punkt. Placebo ist weit verbreitet. Nocebo haben alle schon mal gehört, ist aber, mag man sich vielleicht auch gar nicht so gerne mit beschäftigen, weil man selber immer wieder in so eine Falle tappt, fand ich interessanten Austausch heute.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht so nochmal das Thema, das positive Framing halt irgendwie ganz wichtig. Wenn man zum Beispiel sagen würde, ja, 10% der Fälle tritt das und das auf. Man könnte es auch andersrum sagen. 90% der Fälle ist gar nichts, ist alles in Butter oder so. Oder wenn man halt auf bestimmte Sachen eingeht und ich denke da natürlich an die Geschichte dran, die wir haben, steht auch in meinem Aufklärungsbogen drin und das würde ich wahrscheinlich ändern. In meinem Aufklärungsbogen steht drin, Schlaganfälle oder Hirnblutungen nach HWS-Manipulation. Ich habe jetzt nicht genau den Wortlaut jetzt wiedergegeben, aber so und so viel einer in einer Million oder einer in 200.000 oder irgendwie sowas. Wenn man das andersrum hinstellt, 99,99999% ist nichts, insbesondere wenn keine nicht erkannten Risikofaktoren vorliegen. Das würde doch besser aussehen, oder nicht?
Ja, weiß ich aber nicht, ob das juristisch reicht.
Ja, da sind wir wieder bei dem juristischen.
Ich glaube, du musst das Kind beim Namen nennen, ja.
Ja, kann sein. Das sagen ja dann auch viele Mediziner, das kriege ich immer so mit, Hausärzte, wo ich der Meinung bin, dass die einen guten Draht zu ihren Patienten haben. Die sagen, lesen Sie nicht den Beipackzettel, sprechen Sie mit mir, wenn irgendwelche Sachen auftreten und so weiter. Und der Beipackzettel ist juristisch, so. Das ist ja auch wirklich so, ne? Da gibt es ja auch in Pharmaunternehmen extra Menschen, die sich damit ganz genau beschäftigen. Was muss da rein, was darf nicht da rein, wie, wir sind die Informationsexperten. Das ist juristisch, das muss sein, aber das ist halt eben ein krasses Nocebo. Das Medizinische, das gehört eigentlich in die Hand der aufklärenden Ärztinnen und Ärzte. So. Und ja, ich habe so gehört, viele sagen halt, lesen Sie es nicht. Wenn Sie irgendwie merken, das und das tritt auf, dann kommen Sie zu mir, sprechen wir nochmal drüber. So. Dass halt so eine Einordnung halt stattfinden kann. Ne? Und ja, so oder so ähnlich, da können wir uns auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden.
So ist es. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade in meinem Kopf aufploppt, aber so ein bisschen off-topic und auch ein bisschen Halbwissen meinerseits. Ich habe mal gehört, dass diese Beipackzettel, da tauchen ja meistens immer, also die Klassiker der Nebeneffekte sind ja irgendwie Schwindel, Übelkeit, Reizbarkeit und sowas alles. Das findet sich eigentlich pauschal immer wieder. Und ich habe mal gehört, dass es dazu kommt, dass wenn diese Medikamenten dann an Menschen probiert werden, dass sich da häufig Menschen freiwillig zu bereitstellen, die so ein bisschen auf die finanzielle Entschädigung des, ich nehme jetzt hier ein Medikament und guck mal, was passiert, angewiesen sind. Und das sind leider im Schnitt häufig auch Menschen, die gesundheitlich nicht auf der Spitze sind und sowieso schon andere Probleme auch mit sich tragen. Und wenn die dann befragt werden, was hast du denn jetzt so, seitdem du diese Pille nimmst, sagen die, boah, mir ist schwindelig, ich bin total müde und ich bin absolut gereizt und so. Und dann sind halt die Pharmaunternehmen verpflichtet, das auf ihre Beipackzettel zu schreiben, obwohl es wahrscheinlich gar nicht mit der eigentlichen Medikation zu tun hat. Aber das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, das fand ich ganz interessant.
Ja.
Wollte ich nochmal eben zum Besten geben. In diesem Sinne, Klaas, take care. Pass auf, was du sagst, Junge. Immer schön korrekt bleiben und
auf jeden Fall.
Immer schön Knochenjob-Podcast hören. Da wirst du geholfen und dann sehen wir mal weiter.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus. Willkommen zurück im Knochenjob-Podcast. Wir rappen die Folge ab. Es ist mir nochmal wieder ein bisschen Werbung gegönnt. Die Summer School Verkäufe haben gestartet. Ein paar Karten sind noch übrig. Wenn ihr Bock habt, euch in die Eckernförder Südsee zu träumen und 4 Tage lang osteopathisches Vollprogramm mit Radiologie, mit Thrusts und Manipulation und Ketten und Training am Strand und allen möglichen geilen Rahmenprogrammen zu gönnen, dann gönnt euch die Osteopathie Summer School. Wir haben ein geiles Lineup aufgebaut. Wir werden auch noch für einige Überraschungsmomente sorgen. Das nicht so viel spoilern hier. Mhm. Und werden eine gute Zeit haben in Eckernförde. Ob Sonnenschein, letztes Jahr hatten wir perfekten Sonnenschein. Ich bin guter Dinge, dass wir da zum Mittsommer auch wieder damit gesegnet sein werden. Dann schaut auf die Website osteopathie-summerschool.de. Dennis und ich werden mit dabei sein, werden unser Bestes geben. Mhm. Und viele andere spannende Sachen auch.
Alright. Stark. Unser Bestes oder mein Bestes gebe ich jetzt auch für unsere Playlist, lieber Klaas. Wir haben eine Musikantenknochen-Playlist zu finden auf Spotify, aber auch gerne zum Nachbasteln auf deiner eigenen Playlist. Und ich packe diese Woche nochmal in Bezug auf zwei Patienten-Tracks auf die Playlist. Und zum einen, ich hatte es schon mal angesprochen, es hat sich jetzt einfach nochmal weiterentwickelt. Ich nutze meine Praxis ja auch als Mikrogalerie und habe immer wechselnde Künstler bei mir hängen, und das nehmen Menschen wahr, dass ich mich halt mit diesen Bildern und mit den Künstlern dann auch auseinandersetze. Und speaking of Nocebo, scheine ich da jetzt einen Status mir erarbeitet zu haben, dass ich tatsächlich Künstlerinnen und Künstler habe im Patientenkreis, die mich nach ihrer Expertise fragen. Und letzte Woche hatte ich wieder eine Dame, die mir dann sagte, Dennis, wir müssen heute ein bisschen früher aufhören. Ich musste noch was zeigen, und gesagt, getan. Und dann war die Behandlungsliege auf einmal Ausstellungsbank für so circa 20 Fotografien, die sie gemacht hat. Und sie hat jetzt bald eine Ausstellung in Buxtehude tatsächlich.
Yes.
Klaas, bei dir in der Hood. Und hat mich nach meiner Meinung gefragt, welche Bilder mich denn ansprechen würden. Und ich merkte regelrecht, wie sie danach lechzte, dass ich jetzt genau die Dinge rauspicke, die sie dann an die Wand bringt. Und habe dann mehrfach gesagt, ob sie sich dann sicher sei und nach welchem, ob sie sich einen roten Faden überlegt hat und worum es in ihrer Ausstellung geht. Und das konnte sie alles nicht beantworten. Ich sollte nur sagen, welche Bilder ich schön fand. Und dann habe ich ihr 5 Bilder gegeben, und ich bin mal gespannt, ob es die dann letzten Endes an die Wand packen. Und naja, somit bin ich bei ganz wenigen tatsächlich jetzt eine Instanz, was Kunst angeht. Ich sag's bewusst, bei ganz wenigen, bei Leuten, die sich mit Kunst auseinandersetzen, die schmunzeln darüber, wenn ich sage, ich habe eine Galerie in meiner Praxis. Aber es gibt halt Leute, die das Gefühl haben, ich habe die große Expertise. Und um das mal ein bisschen aus dem Weg zu räumen, packe ich von Waving eine ganz Identifikationsfigur auf die Playlist. Das passt ganz gut. Und speaking of Kunst, habe ich noch eine andere Anekdote von einem Patienten, der Graffiti-Sprüher ist und mir von seinem letzten Einsatz berichtete, beziehungsweise auf Basis des letzten Einsatzes zu mir gekommen ist. Und zwar gehört er zu einem Kollektiv, die, wie er selber sagt, in Eigenaussage in der Champions League des Graffitis unterwegs sind, und zwar im Besprühen von Zügen. Das ist wohl nach wie vor in der Szene so das Größte, und es ist ein regelrechtes Wettrüsten von beiden Seiten, Räuber und Gendarmen, wer schafft es, wen zu überlisten. Und er sagte, er ist mittlerweile ausgestattet mit offizieller Kleidung von der Deutschen Bahn und hat auch irgendwelche Imbusschlüssel, um sich Zugang zu Möglichkeiten zu verschaffen. Und gleichzeitig gibt es bei der Bahn wirklich Menschen, die sich nachts zwischen die abgestellten Züge legen, mit Nachtsichtgerät zwischen die Gleisen und darauf warten, dass jemand kommt, und dann schrecken die so hoch wie so ein Zombie aus der Erde. Oder Leute, die sich in den Zügen verstecken und die Sprüher dann in flagranti erwischen und einfangen. Und so ist es bei seinem letzten Einsatz dann auch passiert. obwohl er mit einem Knopf im Ohr und Speeren in der Umgebung abgesichert war, sind er und sein Kumpel irgendwie gepackt worden. Und der Kumpel hat es nicht gepackt, der ist direkt umgetackelt worden. Und er ist weggelaufen und hat sich in irgendeinem Schacht, wo er den Boden nicht gesehen hat, hat er sich reingeworfen und dabei ist er umgeknickt. Und ist aber dann von der Polizeistaffel mit Hundeführern nicht gefunden worden, weil da wohl so viele andere Gerüche waren. Und mit diesem verknacksten Fuß war er dann bei mir. Und der Kollege, der gepackt worden ist, der hat dann direkt eine Hausdurchsuchung zu Hause bekommen. Die haben wohl alles auf links gedreht, weil diese Schlüssel zur Bahn und sowas, da, das finden die wohl alle nicht so witzig auf der Gendarmenseite, kann ich auch gut verstehen. Auf jeden Fall packe ich in diesem Kontext von 5 Sterne Deluxe Dein Herz schlägt schneller auf die Playlist. Und er sagte, das Graffiti selber ist gar nicht mal so das Reizvolle, sondern eigentlich dieses Event drumherum ist das, was so spannend ist und was den Reiz ausmacht. Ja. Mm. Interessante Story.
Ja, manche Leute haben solche Hobbys, manche nehmen Drogen.
Ja. Ich glaube, das Nervensystem reagiert ähnlich bei beiden Sachen.
Ja. Okay, nach diesen langen Storys. Mit meinen zwei Kompagnons, Max und Jan Ole, habe ich die Summer School gegründet. Wir sind zu dritt. Das ist ein Projekt der Liebe. Es gibt den Song Liebe zu dritt von Stereo Total, auch schon ein bisschen länger. Richtig schön grooviges Ding. Und dann letztes Jahr beim Ecstatic Dance auf der Summer School war der erste Song, ein Song, zu dem man auch sehr gut eine außerkörperliche Erfahrung haben kann. So eine Reise im Körper, aus dem Körper raus. Von Porangui, Tomanzin heißt der Song, so ein bisschen Dschungelmusik, Balla Balla Didgeridoo, Shaky Shaky.
Ist genau dein Ding, Klaas, das fühle ich so für dich. Irgendeinen selbstgezüchteten Kombucha-Pilz rein und dann Attacke. Baströckchen an, fühle ich für dich, ja.
Du sagst es. Das kommt auf die Playlist, dauert 8 bis 9 Minuten durchaus, aber das ist auch, braucht man ja auch durchaus.
Knochenkette mit irgendwelchen Handwurzelknochen, die du im Hals hast und dann
Schildkrötenpanzer.
Ja, genau.
Genau, so sieht's
Kokosnuss
aus.
Kokosnuss in der Hand und Strohhalm drin und los geht's.
Ja, mein heimliches Hobby. Die vielen Menschen, die mich in der Praxis sehen, würden es niemals von mir denken, weil ich immer so einen seriösen Eindruck erwecken kann. Aber es gehört zu meinen zwei Seiten. Kette für dich, Dennis. Einer der obersten Knochen im Brägen, die SSB. Auch so ein Nocebo vielleicht, ne? Wenn da irgendwas, wenn wir den Leuten sagen, da steht irgendwas, ein Knochen im Kopf ist schief, mitten im Gehirn, wo das da so drin ist, die SSB. Mach mal eine Kette zum Bläschen, würde ich mal sagen, zur Blase.
So, okay, wir sind im Schädel, SSB, Sutura sphenobasilaris. Und jetzt haben wir schon viel knöchern parietal geantwortet. Ich versuche es mal, Thema Blase, SSB. SSB ist Sella Turcica, da drin ist die Hypophyse und wir haben eine Ansteuerungskette, die Stressachse Hypothalamus Hypophyse neben Niere, hormonell bedingt, großer Stressor, Nebenniere wird getriggert, Stresshormone werden ausgeschüttet, Sympathikotonus geht hoch. Sympathikotonus sorgt dafür, dass Sphinktern nicht gut funktionieren und Blasenansteuerung nicht gut funktioniert, kannst nicht gut pinkeln, da hast du deine osteopathische Kette.
Smart. Habe ich dir beinahe vorgegeben vorhin, ne? Als ich so darüber referiert hatte, über die Hypothalamus-Hypophysen.
ist
okay.
So ist es.
Genau,
so ist
weg vom anatomischen Possibilismus hin zu ganz körperlichen neurophysiologischen Vorgängen. Und das haben wir ja beim Thema Nocebo auch.
Alright.
In diesem Sinne, wir hören uns bei der nächsten Folge im Knochenjob-Podcast. Folgt uns auf Instagram, Knochenjob-Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Lasst nochmal wieder eine Bewertung da, 5-Sterne-Bewertung. Ihr könnt in die Folgenbeschreibung gucken. Da haben wir auch eine Möglichkeit zum Spenden. Da kam jetzt letztens auch nochmal wieder was bei rum. Dennis und ich freuen uns. Affiliate-Links haben wir da auch drin. Produkte, auf die wir hinweisen, die wir genutzt haben. Da könnt ihr auch drauf gucken. Da gibt es ein paar Cent für uns. In diesem Sinne, unterstützt uns und wir sehen uns, hören uns bei der nächsten Episode im Knochenjob-Podcast.
Ciao, ciao.